Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Das artete dann teilweise so aus, dass ich komplett fertig und mental und physisch ruiniert am nächsten Tag zur Arbeit musste, weil ich bis um 5 quasi meinen Freund fisten sollte.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Bist du ready?
Ja.
Ist man jemals ready? Worauf könntest du eher verzichten? Sex oder Liebe?
Leider auf Sex.
Anal, top oder flop?
Top.
Bist du eher laut oder leise?
Eher laut.
Wie viele Dinge gibt es, die du noch nie gemacht hast, aber auf jeden Fall ausprobieren möchtest?
Boah, es gibt so viele Dinge auf der Welt, demnach glaube ich, gibt es noch richtig viel. Und mir fallen ein paar ein, so vielleicht zwei, die ich gerne, also die auf der vorderen Reihe wären.
Licht an oder aus?
Es ist sehr davon abhängig, wie ich mich fühle. Und natürlich ist es auch abhängig von meinem Gegenüber. Also da kenne ich das auch, dass andere das lieber möchten, dass das Licht aus ist. Und dann würde ich das Licht auch ausmachen.
Hm, verstehe ich. Der beste Ort, um Sex zu haben?
Den gibt es, glaube ich, nicht. Also überall oder nirgends.
Schöne Antwort. Eher fesseln oder gefesselt werden?
Eher gefesselt werden.
Wie wichtig ist die Kommunikation beim Sex?
Extrem wichtig.
Hattest du schon mal eine Geschlechtskrankheit?
Ich glaube einmal.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie offen bist du mit deinem Partner oder Vorangegangenen über sexuelle Wünsche?
11.
Gute Antwort. Das war's schon, du hast den Quickie geschafft.
Okay.
Magst du mal erzählen, wer da jetzt hier vor dem Mikro sitzt?
Ja, ich bin 33 Jahre alt, mein Name ist Maya und ja, ich weiß gerade gar nicht.
Ich frage dich gerne aus.
Okay, gut.
Erzähl mir mal deine Identität und Sexualität, bitte.
Ich würde mich inzwischen als weiblich sehen und meine Sexualität ist teilweise sehr verrückt und teilweise manchmal auch gar nicht existent, habe ich das Gefühl. Ja.
Okay, spannend. Hast du ein bevorzugtes Geschlecht, auf das du stehst?
Es ist eine sehr schwierige Frage bzw. Antwort.
Ich würde gerade sagen, passend zu dem vielleicht nicht existente Sexualität. Ne?
Ja, aber ich würde sagen, ich bin... das habe ich vorher gar nicht gesagt. Ich würde mich selber, glaube ich, ganz pragmatisch als bisexuell betrachten und würde sagen, ich bin zu 100% Männer und Penisse gewöhnt, aber eigentlich stehe ich ziemlich doll auf Frauen.
Ah, okay. Wie viele sexuelle Partner hattest du bisher?
Oh, Mist, ich wollte vorher erzählen. ich glaube, im privaten Leben... Entweder war es zwischen 30 und 40 oder 40 plus, das weiß ich nicht mehr ganz. Und im nicht privaten Leben sehr viel mehr.
Und damit haben wir jetzt natürlich einen wunderbaren Spoiler und Cliffhanger für zumindest ein Thema, was wir heute besprechen werden. Ja. kannst du dich an dein erstes Mal erinnern?
Ja.
Wie alt warst du und wie war's?
Ich glaube, das ist sehr witzig, ich glaube, ich war 15 Jahre alt. Das war mit meinem allerersten festen Freund. Wir hatten eine Internetbekanntschaft geschlossen, damals schon. Und wir haben uns in meinen Sommerferien getroffen. Ich bin noch zur Schule gegangen und waren gemeinsam auf einem Festival. Das heißt, mein allererstes Mal hatte ich tatsächlich in einem Zelt.
Oh.
Und das Witzige daran ist, oder das Verrückte, ich glaube, es war Alkohol im Spiel, aber ich war nicht betrunken oder so. Jedenfalls erinnere ich mich nicht. Aber manche Menschen berichten davon, dass sie Schmerzen beim ersten Mal haben. Ja. Betreffs Jungfernhäutchen, kann ich nicht von mir behaupten. Ich habe das noch nie wirklich wahrgenommen physisch. Und ich war extrem nass. Das ist so eine Eigenheit. Ich habe tatsächlich beim allerersten Mal quasi das Zelt geflutet. Und es war mir so peinlich, weil es war ja das erste Mal. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ja. Und auch aus heutiger Sicht weiß ich, dass es sehr viel ist.
Ja.
Und das hat auch meinen ersten Freund, sagen wir mal, überrascht.
Geil.
Ich weiß auch, dass also das Zelt ist ja auch von innen eigentlich oder von außen isoliert. Das heißt, es hat sich wirklich eine Pfütze gebildet ohne Ende, trotz Schlafsack, Decke und so weiter.
Hast du das auch heute noch, also dass du einfach sehr feucht wirst?
Es ist leider sehr phasenabhängig und partnerinnenabhängig, aber ja, theoretisch, ja.
Okay. Und das hat sich bestimmt geändert. Also es gibt ja viele Leute, die das wirklich gut und sexy finden sozusagen. Und dann hat sich das bestimmt geändert, die Wahrnehmung von beim ersten Mal, wo es einem peinlich ist sozusagen, hin, dass es entweder normal oder gefeiert ist, oder?
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es mir jemals richtig peinlich war, außer beim ersten Mal.
Okay. Mhm.
Für mich, ich hatte eine gute erste Beziehung, die mich, glaube ich, auf das weitere sexuelle Leben relativ gut eingestimmt hat. Ja, deswegen nicht schambelastet, was das betrifft.
Sehr gut.
Aber es gibt durchaus Menschen, die damit nicht klarkommen. Und was Thema Mann und Penis betrifft, kenne ich Aussagen, wo es heißt, es ist zu nass, es ist zu flutschig, ich fühle weniger.
Spannend.
Dann kenne ich aber Menschen, die sagen, das ist das Beste überhaupt, die auch das bewusst provozieren wollen, damit es immer mehr und immer mehr wird.
Crazy. Ja, und da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich einfach auch Vorlieben sind, ne?
Ja.
Ja. Gut, dann habe ich noch eine Frage an dich zum Kennenlernen und dann steigen wir ein. Wann hattest du das letzte Mal Sex und wie war es?
Ich kann es nicht genau datieren, aber es ist ein paar Wochen her und ich glaube, es war relativ durchschnittlicher Sex. Also es war nichts Besonderes, nichts, was besonders in Erinnerung geblieben ist. Ja. Ich bin gerade eben in einer für mich sehr schwierigen sexuellen Phase und die zeichnet sich vor allem darin aus, dass der Sex gerade eben ziemlich einer Wüstenlandschaft gleicht. Und ja, also das heißt, ich habe gerade sehr wenig Sex und wenn ich Sex habe, ist er eigentlich sehr oft so, was ich als durchschnittlich oder vielleicht sogar langweilig bezeichnen würde.
Okay, auch auf jeden Fall ein Thema, auf das wir noch eingehen werden.
Mhm.
Weil du hast das so vorbildlich gemacht und du warst schon so vorbereitet, worüber wir heute sprechen werden. Ich sehe hier vor uns auch schon deine kleine Liste. Find ich total super, weil ich glaube, du hast also auf jeden Fall vier Themenblöcke mitgebracht, die ich total spannend finde und wo ich es ganz wichtig finde, dass wir darüber sprechen. Aber bevor wir das machen, haben wir natürlich noch einen ganz anderen Block. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wer du bist, sexuell gesehen, identitätmäßig. Aber ich weiß gar nicht, wie du aussiehst. Erzähl mal.
Jedenfalls nicht unter meiner Kleidung.
Genau.
Also, meine Brüste sind relativ groß. Sie sind natürlich. Ich habe, glaube ich, Cup C. Das ändert irgendwie immer mal, je nachdem, wie mein Körpergewicht ab und zu nimmt. Genau, aber ich würde es jetzt vergleichen mit einer Pampelmuse. Und ich selber mag meine Brüste eigentlich relativ gern, was die Größe betrifft. Ich habe sehr helle, weiße Haut. Mein Brustwarzenvorhof ist sehr hellrosa und mein Nippel selbst eher ein bisschen dunkler, aber auch immer noch im rosa Bereich. Das Spannende ist, dass wenn mir kalt ist oder die Nippel aus anderen Gründen steif sind, dass sich da die Farbe auch ändert. Also Ach. Die werden dunkler, also der Nippel selbst, nicht der Vorhof. Ja. Also cool. Manchmal, wenn mir sehr kalt ist, könnten die fast schon lila werden.
Also ja. Wow, okay.
Ja. Und was die Nippel betrifft, ist mir die Größe, finde ich immer total interessant, wie unterschiedlich das sein kann. Und bei mir, ich würde es selber als proportioniert wahrnehmen, aber sie sind eher tendenziell oval, also der Vorhof.
Mhm.
Ja.
Genau. Oval ist die längere Seite des Ovals von oben nach unten oder von links nach rechts?
Ein bisschen diagonal sogar.
Oh, okay.
Aber nur leicht, aber ja.
Cool.
Genau. Ich mag die Proportion von meinem Venushügel und den äußeren Vulvalippen.
Wir haben neue Worte gelernt.
Ja.
Das habe ich auch die letzten Podcast-Folgen immer gedacht. Ach, nee, Nina, das ist. Ja.
Die Vulvalippe, für die sich niemand schämt. Oder Le Pen, besser gesagt.
Mhm.
Genau. Also ich mag die Proportion total gern. Es geht sehr ebenmäßig ineinander über, finde ich. Und ich habe aber relativ große innere Vulvalippen. Das heißt, die sieht man dann auch im, wie sagt man das, im Zustand der nicht gespreizten Beine.
Wunderschön ausgedrückt.
Ja. Das heißt, ich weiß gerade gar nicht, lustig. Ich habe noch nicht so oft auf den Kitzler oder Kitzlervorhaut bei anderen Frauen geachtet, aber ich finde, eben genauso wie meine inneren Vulvalippen zu sehen sind, finde ich auch diesen Schaft quasi schon deutlich sichtbar. Ich weiß gar nicht, ob das andere so detailliert machen, aber.
Bitte, so detailliert wie möglich.
Aber zum Beispiel mein Klitoris, mein Kitzler selbst hat ungefähr so 4 bis 5 Millimeter Größe. Schambehaarung. Schambehaarung, was ist das? Behaarung, Intimbehaarung.
Ja, genau.
Intimfrisur. derzeit ein sehr breiter Streifen. Also ich würde es nicht als Landebahn bezeichnen, eher so, manchmal ist es ein Streifen, manchmal ist es eher so ein V mit gepflegten Außenseiten.
Ja, okay.
Aber Betonung auf zur Zeit. Ich weiß, dass manche Menschen es komplett haarlos mögen oder komplett natürlich und ich bin überfordert mit einer bestimmten Richtung, habe andauernd irgendwas. Es wechselt ständig.
Okay, das heißt, warte, designst du dann auch so rum oder ist es eigentlich einfach nur so dieses im sicheren Mittelfeld bewegen, weder komplett haarlos noch komplett Haarpracht?
Ich mag Experimente und auch in diesem Bereich. Ich habe irgendwann mal festgestellt, also ich muss dazu sagen, ich bin in den 90ern groß geworden und bin damit aufgewachsen, Haare sind tabu und total eklig. Und irgendwann, 18 plus, bin ich auf die Idee gekommen, ich glaube, ich habe noch nie Intimbehaarung komplett wachsen lassen. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Und damals habe ich mich aber unglaublich für jedes Haar geschämt. Und da hatte ich mir damals zum Ziel gesetzt, ich lasse es jetzt so lange wachsen und werde es so lange zeigen quasi, bis ich mich damit wohlfühle.
Oh, ich liebe es. Boah, was für eine tolle Challenge.
Ja, das heißt, das war echt krass. Also wir kommen gleich noch zu dem Thema, wo ich das gezeigt habe. Aber das hat tatsächlich irgendwann auch Beinbehaarung betroffen. Und man muss sich da wirklich vorstellen, ich habe mich zu Tode geschämt, aber war so wie, nein, du lässt es jetzt so. Und wenn dich jemand doof anspricht, dann wirst du das total stolz irgendwie rechtfertigen. Ja, aber dann bin ich irgendwann an einen Punkt gekommen, wo es mir egal war. Und da habe ich mir einen totalen Witz daraus gemacht, die Intimbehaarung zu stylen und ich weiß noch, dass ich einmal ein Schmetterling und einmal so ein Herz rasiert hatte.
Geil.
Also das heißt, die Haare sind dann als Herz übrig geblieben und da gab es total witzige Kommentare. Ja.
Richtig, richtig cool. Ich finde das so bewundernswert. Also wir reden ja in diesem Podcast total oft drüber, man soll viel reden und viel kommunizieren oder man soll sich trauen, was zu sagen, ne? Oder man soll sich trauen, zum Beispiel seine Haare wachsen zu lassen, was auch immer. Und ich finde, das ist so wichtig, nicht zu vergessen, dass es eine Phase von sich nicht damit wohlfühlen und es trotzdem machen gibt in Entwicklungen, wo man sich eben traut, etwas zu tun. Genauso wie eben sich trauen, Grenzen zu setzen oder eben zu kommunizieren und so weiter. Und ich finde es so wichtig, dass du erzählt hast, du hast dir einfach das Ziel genommen, dich nicht mehr zu schämen und bist dann durch diese Phase gegangen, in der du dich nicht wohlgefühlt hast damit, bis du zu dem Punkt kamst, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich daran gewachsen und jetzt entscheide ich das nicht, weil ich in den 90ern gebrainwashed wurde, sondern jetzt entscheide ich frei, weil ich etwas möchte sozusagen. Ne?
Und wo wir gerade so darüber reden, fällt mir auf, ich glaube, die Challenge war am Ende gar nicht, sich wohlzufühlen, sondern sich zu verteidigen. Also das heißt, es hat sich irgendwann so eingestellt, dass es für mich normal war, wenn jemand anderes halt komisch reagiert, zu sagen, ja, es ist aber so, ich bin so auf die Welt gekommen. Und eigentlich musste ich mich viel eher daran gewöhnen, dass es halt wirklich selbstverständlich ist. Weil am Ende, wenn ich mich frei in meiner Wohnung oder wo auch immer bewege, ich denke nicht wirklich über meine Körperbehaarung nach. Also warum sollte ich das wann anders machen?
Maja, wir haben ja jetzt einige Themenblöcke hier auf unserem Blog und wenn es für dich okay ist, würde ich da gerne direkt reinstarten, weil wir haben ja ein kleines Vorgespräch bei Kaffee in der Sonne gehabt. Das war übrigens sehr schön und der Kaffee war sehr lecker. Und du hattest mir ja schon erzählt, was so Punkte sind, wo du sagst, da hast du Redebedarf oder hast du das Gefühl, da könntest du gut was zu erzählen.
Mhm.
Hast du jetzt gerade, wenn du so drüber nachdenkst, also was ich sehe ist, die Triggerwarnung wird es auf jeden Fall auch nochmal in der Folgenbeschreibung geben und so. Und deswegen, ihr seid wahrscheinlich schon alle informiert, aber du hast Missbrauchserfahrungen gemacht und die haben eine Auswirkung auf dein Leben gehabt und auch auf dein Sexualleben später. Das ist ja ein Punkt, über den wir sprechen werden. Dann hast du als Sexarbeiterin gearbeitet und hast da auch spannende Geschichten erlebt. Dann hattest du auch erzählt, dass du sehr, sehr spannende Vorlieben kennst von Leuten, weil du ja auch, ne? Das will ich natürlich auf jeden Fall hören. Und du hast über ein Outing gesprochen und du hast ja auch schon in der Vorstellung darüber gesprochen, dass du zwar bi bist und du hattest mir ja auch erzählt, dass du das eigentlich auch schon ganz früh wusstest, aber sehr, sehr männerlastige Erfahrungen gemacht hast und was das so für dich ausgemacht hat. Ne? Das sind so die Themenblöcke. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz. Und Beziehungssex in der Trennung sozusagen, ja. Und was das für Auswirkungen. Also wir haben sogar 5 Themenblöcke.
Ja.
Such dir mal, wir gehen jetzt mal ans Themenbuffet und du suchst dir aus, worüber du sprechen möchtest.
Bei dem Sandwich-Modell hat man ja positiv, negativ, positiv.
Oh ja.
Deswegen fangen wir mal eher mit etwas Lustigen an. Warte, jetzt muss ich selber kurz schauen. Wir können gerne von den lustigen sexuellen Erfahrungen in Männerbeziehungen oder Beziehungen reden.
Schieß los. Also du hattest gesagt, Leute haben schon auch spannende Vorlieben.
Oh ja. Das Interessante ist, wenn man einmal die Tür aufgemacht hat, von wegen, du kannst mir vertrauen, erzähl mir, was du möchtest, dann ich habe die Erfahrung gemacht, wo sind die langweiligen Durchschnittsmenschen? Ich lerne irgendwie nur noch verrückte Erfahrungen kennen.
Ja. Okay. Was sind da so für Erfahrungen dabei?
Ich überlege gerade, ob ich einfach die nehme, die am deutlichsten Erinnerung ist, oder ich überlege, welche war die erste verrückte? Ich nehme mal die besonderste.
Ja.
Ich hatte einen Partner, der eine sehr extravagante oder für mich sehr extravagante, einen Analfetisch hatte. Das bedeutet, er war passiv. Mhm. Also es ging quasi um ihn als Empfangenden und tatsächlich ging es nie darum, dass ich ein Strap-on benutzen sollte oder wollte oder durfte, sondern es ging direkt um Fisting. Und das war schon krass, weil das war mein erster Freund mit so einem stark ausgeprägten Fetisch und dann ging es quasi direkt von 0 auf 100. Also er hatte, glaube ich, sogar so eine Art Sucht danach. Und es war dann irgendwann so, dass ich aufpassen musste, welche Gegenstände ich im Haushalt habe.
Ach echt?
Ja. Als Beispiel, ich bin einmal nachts aufgestanden und wollte ins Badezimmer gehen und ich hatte mal so eine total hässliche eierförmige Kerze geschenkt bekommen, die sehr groß war, so eher so Richtung Straußenei.
Ja.
Und die stand da so auf dem Badewannenrand komplett voll mit Vaseline und ich war so, ich habe das nicht dahingestellt.
Was ist hier passiert?
Was macht das dort? Ist ja schon was passiert. Und ich habe ihn dann auch so gefragt, was hast du denn damit vor? So, das Ding ist riesig. Und er hatte vor, sich heimlich da scheinbar draufzusetzen.
Ja. Was hat das denn geschafft?
Nicht in meinem Beisein.
Okay.
Ich weiß auch nicht, ob ich das Ding danach weggeschmissen habe. Es war wirklich komplett voller Vaseline. Aber ich kenne ja andere Toys von ihm, also ich glaube, der schafft einiges.
Okay, wow. Und wie war das? Also ich entnehme deinen Worten, dass das jetzt nicht unbedingt deine Vorliebe ist und dass du nicht gesagt hast, oh ja geil, ich wollte schon immer mal fisten.
Also ich fand es überhaupt nicht schlimm und ich fand es definitiv.
Ja, ist es ja auch nicht, ne?
Also ja, genau. Ich fand es auch definitiv nicht eklig oder so. Ich glaube, ich war ein bisschen überrascht, vor allem wenn man den Menschen im Berufsleben kennt, im alltäglichen Leben und so weiter.
Dazu übrigens ist es großartig, durch den Alltag zu gehen und auf der Arbeit zu überlegen, was machst du denn eigentlich gerne?
Ja, genau.
Also, ja.
Aber ich sag's mal so, dieser Fetisch drehte sich nicht nur darum, sich auf irgendwelche eiförmigen Kerzen zu setzen und sondern es hat mich sehr aktiv gefordert. Und zum Beispiel, dieser eine Mensch hatte vorrangig abends oder nachts Lust. Und ich habe mich irgendwann im Laufe der Beziehung definitiv genötigt gefühlt, nachts präsent zu sein. Und das artete dann teilweise so aus, dass ich komplett fertig und mental und physisch ruiniert am nächsten Tag zur Arbeit musste, weil ich bis um 5 quasi meinen Freund fisten sollte.
Das klingt ja wie ein richtiger Job.
Ja, es war definitiv ein körperlich fordernder Job. Und wenn es um Fisten geht, hat es ja auch viel mit Vorbereitung und denen und zum Beispiel Vaseline oder anderen Sachen oder Vorlieben zu tun. Ja, es war schon sehr aufwendig und es ging definitiv nicht um mich. Und es war nicht sehr gleichberechtigt.
Ja, also ja, nee, das ist dann, also ne, jegliche Sexualität und Vorlieben in allen Ehren, aber wenn es zu einer Dienstleistung ausartet, ist es ja dann auch nicht mehr ein gemeinsames Sexleben sozusagen. Ne?
Ja, wir haben ja zu Beginn oder vorhin jedenfalls ein bisschen angeteasert, dass es auch um Missbrauch in meinem Leben geht und auch da gab es auf jeden Fall Tendenzen, zum Beispiel, dass man genötigt wird, wirklich etwas zu machen oder ich wurde emotional oder dann im letzten Sinne sogar sexuell erpresst von wegen, wenn du mir nicht das gibst, dann gebe ich dir auch nichts anderes. Also irgendwann zum Beispiel keine Umarmung oder Kuss im Alltag oder aber kein für mich dann anderer Sex in Anführungsstrichen. Ich wollte jetzt gerade das Wort normal vermeiden, aber ja, also es drehte wirklich sich letztendlich sehr viel oder irgendwie nur noch alles darum.
Oh.
Ja.
Ja, okay.
Eigentlich wollte ich ja lustige Sachen erzählen.
Und wir so, oh.
Ja, ja.
Ja, okay, krass.
Aber ich kann noch was anderes, weil es der gleiche Partner war. Mhm. Ich hatte noch nicht sehr oft in meinem Leben eine Doppelpenetration, aber da hatte ich das mal mit ihm, mit seinem Penis und irgendein Dildo war es, glaube ich, kein Vibrator.
Aha.
Wow, das war echt krass.
Inwiefern, erzähl.
Es war vaginal beides und ich hatte ein bisschen Sorge, dass es vielleicht wehtun könnte, ein bisschen zu eng ist oder so. Und ich habe gelernt, es ist auch extrem phasenabhängig und das war so ein Gefühl, was ich nie wieder hatte, glaube ich. Also wenn ich auf von wegen Liste, was ich gerne erfahren wollen würde, ich würde gerne lernen, wie ich das regelmäßig haben oder fühlen kann. Also weil es, glaube ich, nicht nur an dieser Art der Penetration liegt, aber ja, es hat ganz andere Körpergefühle geweckt, als die, die ich vom Sex gewöhnt bin.
Crazy. Welche Art von Körpergefühlen? Also wie?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen G-Punkt habe, aber ich glaube, es würde vielleicht das dem ähnlich kommen, was andere beschreiben, wenn sie einen G-Punkt penetriert fühlen oder irgendwie.
Ja. Wenn du gerade sagst, dass du nicht weißt, ob du, ne, ob du einen hast sozusagen, heißt das, du bist auch einer der Menschen, die ausschließlich klitorale Orgasmen haben?
Ich glaube, ja. Ich habe schon sehr oft drüber nachgedacht, ob ich jemals einen anderen hatte und wenn, dann ein-, zweimal. Ich glaube, ausschließlich klitoral. Ja.
Mhm. Okay, krass. Und dann also Double Penetration.
Mhm.
Okay. Ich muss mal nachgucken. Ich dachte eigentlich, der Begriff ist, aber es macht ja Sinn. Es ist halt einfach doppelt, ne? Ich dachte, der Begriff ist praktisch, wenn du anal und vaginal. Aber eigentlich, wenn es zwei penisartige Gegenstände sind.
Was nicht auf unserer Liste steht, aber stehen könnte, wäre auch Pornos. Und ich schaue mir sehr gerne Pornos an mit Doppelpenetration oder ja Triple und wie auch immer. Und demnach, ich glaube, es ist egal wo.
Okay, Hauptsache steckt drin.
Ja.
Ja, schön, krass, ja gut. Ja, das klingt nach einer Erfahrung. Spannend. Hast du sonst denn noch spannende Vorlieben kennengelernt?
Oh ja, ich hatte mal über eine Dating-Plattform ein One-Night-Stand ist es nicht geblieben, aber es war eigentlich geplant als One-Night-Stand und an sich erstmal mega witzig, weil vielleicht erinnert ihr euch an vor 2 Jahren hat es sehr stark geschneit. Ich glaube, es war vor 2 Jahren. Mhm. Wir hatten einen echt krassen Winter. Es muss wohl in diesem Winter gewesen sein und er kam aus einer anderen Stadt mit seinem Auto und er wurde tatsächlich eingeschneit und anstatt nur ein kurzes Date mit mir zu verbringen, haben wir dann einfach den gesamten Tag und den nächsten noch miteinander verbracht. Das war nicht geplant, aber wir haben uns halt so nett und gut unterhalten, dass es okay war, dass er so lange bei mir war. Und dann irgendwann nach stundenlang miteinander reden, haben wir dann doch Sex gehabt. Und das war für mich, ich habe mich gefühlt, als würde ich von einem Zug überfahren werden, weil er verschiedene Fetische hatte und die aber nicht klar kommuniziert hat. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel in seinem Profil stehen hat, ich bin kinky, dann kann das alles heißen. Ja. So. Und er hat es halt nicht weiter definiert. Und dann habe ich mich letztendlich komplett devot wiedergefunden, was nicht an sich nicht schlimm ist. Aber zum Beispiel hat er versucht, seinen Penis in mein Auge zu drücken. Und das ohne zu fragen und überhaupt. Es ist eine, da muss ich sagen, wenn sich da zwei Menschen finden, macht mal, aber ist nicht so mein Ding. Und das war super komisch. Ich glaube, ich habe sehr viele Haare verloren, also Kopfhaare an dem Tag. Und Ich glaube, ich habe mich noch nie in einer sexuellen Beziehung wie so ein Brett gefühlt. Also ich lag dann einfach nur noch da, weil ich dachte, oh Gott, was passiert hier mit
What
mir?
What is happening?
Ja, ja. Und es gab paar Sachen, wo ich dann ganz klar gesagt habe, nein, wie zum Beispiel würde er auf Golden Shower stehen oder auf generell Körperflüssigkeit, ein bisschen zu Fäkalien. Und das waren so Sachen, wo ich dachte, boah, also was muss man da vorher sagen oder anfragen? Also es war
schon
das krass.
Ist, also ja, ich denke auch, also es ist ja wirklich nicht schwer, vorher kurz abzuklären, worauf die andere Person steht sozusagen.
Vor allem, wenn es ins Extreme geht. Also man kann ja ein paar Sachen so abklopfen, aber nur kinky ist definitiv nichts, wo eine Person jetzt weiß, was passieren könnte oder explizit passieren könnte. Ja, und meine Erfahrung war mit extrem Fetischen, umso mehr muss man drüber reden.
Ja, ja. Denke ich auch. Ja, krass, okay. Spannendes Erlebnis.
Ja. Mir fällt noch was richtig Witziges ein. Oh mein Gott. Es ging um meinen Ex-Freund. Wir waren schon eine Weile getrennt. Und eigentlich war das so wie, hey, lass mal wieder treffen zum Quatschen.
Ah, ja, klar. wir müssen noch reden.
Ja, ja, genau. wir sind mit dem Fahrrad an einen See gefahren. Mhm. Ich war vorher noch nie an dem See und kannte keine Geschichten oder irgendwelche typischen Vorfälle betreffs Diebstahl. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir suchen uns eine ruhige Stelle. Da, es war so ein natürlicher See mit so Felswänden. Und wir sind tatsächlich ein Stückchen geklettert, um an einen privaten Platz zu kommen. Mhm. Dort hatten wir
zum
dann...
Reden.
Ja, zum Reden. Dort hatten wir dann ein... wir hatten Sex.
Oh, Überraschung.
Oh, wer hätte das gedacht? Und das Lustige war, dass mein Gegenüber sich ein bisschen geniert hat, in der Natur, in der Öffentlichkeit Sex zu haben. Mhm. Und wir haben zwar nicht direkt jemanden gesehen, aber ich meine, es war ein öffentlicher See. Und im Sommer mit anderen Badegästen. Und er wollte dann so eine Decke oder irgendwas über uns drüber legen. Und ja, okay, machen wir halt. Aber so kam es, dass wir nicht bemerkt haben, dass dann jemand heimlich diese Felswand runtergeklettert ist und es sich uns nicht genähert hat. Und der Platz, auf dem wir waren, war gefühlt so 3 Quadratmeter groß, so eine kleine Insel.
Ja.
Und ich war, glaube ich, kurz vom Höhepunkt. Ich war ziemlich laut. Und auf einmal sehe ich bei unseren 4 Füßen eine Hand, die da nicht sein sollte. Oh. Und ich habe sehr laut angefangen zu schreien. So, Alex, Alex, guck mal, mach mal was. Oh, und der dachte, ich bekomme einen Orgasmus und hat deswegen nicht richtig reagiert.
Und hat weitergemacht.
Und dann habe ich, ja genau, dann habe ich ihn so weggedrückt. Und die Person ist mega erschrocken, die dritte Person. Die wollte gerade eben unter unseren Füßen so einen Rucksack wegziehen oder eine Tasche. Und ist wie in einem Cartoon, man kann sich so eine Staubwolke vorstellen, davon gerannt, den Berg hochgeklettert und halt abgehauen. Und wir beide waren total baff und sprachlos. Also wir haben nicht wütend reagiert und Alex ist auch nicht hinterhergerannt.
Ja, da ist man doch auch einfach nur so in Schockstarre.
Ja, und ich glaube, das Erste, was ich gesagt habe, war, wow, das war dreist. Weil ich einfach nur dann gedacht habe, Gott, der muss uns ja die ganze Zeit gesehen, gehört haben und kommt so ganz leise immer näher. Also ist schon krass.
Oh mein Gott.
Es hat es mir ein bisschen verdorben, am See Sex zu haben, muss ich sagen.
Du hast gerade von einem Ex-Freund gesprochen. Und du bist jetzt gerade in einer Beziehung. Und wir beide wissen nicht, wie lange.
Noch, ja, richtig? Genau. Ich weiß auch nicht, wie lange, ja.
Und du hattest mir im Vorgespräch schon erzählt, dass das auch sexuelle Gründe hat. Habe ich dich richtig verstanden?
Dass meine aktuelle Beziehung eventuell enden wird, hat auch sexuelle Gründe, ja. Oder könnte Grund sein, ja.
Magst du so ein bisschen davon erzählen? Weil gerade Leute in Beziehungen, gerade in einem Podcast, erzählen gerne Positives über ihren Partner. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass es auch Beziehungen gibt, wo das Sexleben nicht alles toll und rosig ist, sozusagen.
Ich glaube, es spielt in der gemeinsamen Sexualität eine sehr große Rolle, was vorher für Erfahrungen stattgefunden haben. Natürlich kann man auch gemeinsame Erfahrungen machen oder nachholen und so weiter. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal Menschen sich überfordert fühlen oder sogar eingeschüchtert, wenn sie erfahren, was für Sex ich hatte oder mit wem. Die Anzahl kann eine Rolle spielen. Dann auch, dass ich als Sexarbeiterin gearbeitet habe. Darauf kommen wir vielleicht noch zur Sprache. Ja, das sind alles Sachen, die Menschen einschüchtern können. Und ich bin aktuell in einer Beziehung mit jemandem, der sehr lange Beziehungen hatte. Ich glaube, zwei, die ungefähr 6 bis 8 Jahre gingen. Und wir sind ja erst so Anfang, Mitte 30. Das spielt also schon eine große Rolle im aktuellen Leben. Und ich glaube, die sexuellen Erfahrungen, die der Mensch vorher hatte, mit denen ich in Beziehung bin, waren sehr unspektakulär, sage ich mal. Mhm. Also ich will das gar nicht werten, also auch wenn das gerade eine Wertung war. Also ich will nicht sagen, dass es schlechter Sex war oder langweiliger Sex, aber es war, glaube ich, nichts, was ich mit Experimentierfreude in Verbindung bringen würde. Mhm. Und bei mir ist es das komplette Gegenteil. Ich kann inzwischen jede Art von Sex wertschätzen, ob es jetzt Blümchensex ist oder Hardcore-Sex. Aber ich mag Abwechslung. Und dann kommt noch dazu, dass ich, glaube ich, nicht einfach zu befriedigen bin. Es fällt mir super schwer, Orgasmen zu bekommen. Mhm. Mit einem Partner oder Partnerin. Das heißt, eigentlich passiert es auch ausschließlich, wenn ich zusätzlich an mir rumspiele. Ja, das heißt, in der Beziehung, die ich jetzt habe, kamen also verschiedene Erfahrungen zusammen mit auch Enttäuschung, wenn man zum Beispiel den Gegenüber nicht befriedigen kann, wie man es eigentlich gewöhnt ist. Also angenommen, eine Person hat eine Partnerin, die bei Oralsex sofort kommt oder überhaupt mehrere Orgasmen hat, vielleicht sogar mehrmals hintereinander. Und dann hat man eine Person, die gegebenenfalls gar keinen Orgasmus bekommt. Ja, das.
Und dann aber auch noch eine sehr bunte Vergangenheit hat sozusagen, wo man dann auch ein bisschen eingeschüchtert ist und sich denkt, vielleicht bin ich nicht gut genug sozusagen.
Genau, genau. Das kann ein großes Thema sein, beziehungsweise war es. Und wow, es kommt noch ein Punkt dazu auf unserer Liste, mir fällt ein. Also was einen sehr großen ausschlaggebenden Punkt gebildet hat, war, dass ich vor ungefähr 4 Jahren eine Abtreibung hatte. Mhm. Und ich habe seit der Schwangerschaft, nicht seit der Abtreibung, sehr starke Schmerzen beim Sex gehabt. Das wirklich jahrelang. Und das hat auch andere Beziehungen, die ich vor meiner aktuellen Beziehung hatte, stark beeinflusst.
Ja.
Und es war für mich auch super schwierig, damit umzugehen. Ich wusste einfach gar nicht mehr, wie ich Sex haben kann, also penetrativen Sex, ohne dass ich Schmerzen habe.
Ja.
Und habe auch versucht, das abklären zu lassen, ärztlich. Und ich stehe komplett alleine da. Also ich habe von meinem Frauenarzt oder von verschiedenen Ärzten keine Hilfe bekommen können, weil einfach nicht rausgefunden werden konnte, woran es liegt. Also Verdacht, eine Art von Vaginismus. Also nicht das, was man sich vorstellt, dass es irgendwie zu eng ist oder so, sondern ich habe innere Schmerzen. Teilweise kann das sogar mit Blutungen weitergehen. Und selbst da können Ärzte nicht rausfinden, woran es liegt. Ja, also es ist ein Thema für sich. Aber ich kann nur sagen, das hat, glaube ich, unsere Beziehung so richtig stark negativ beeinflusst. Mein Freund wollte mir ja auch nicht wehtun. Ich wollte aber auch nicht immer Nein sagen. Das heißt, es ist echt schwierig abzuwägen. Also zum Beispiel, man hat total Bock auf Sex und dann will man Sex haben, ist dabei und es tut weh und man muss alles abbrechen.
Ach, scheiße, ja.
Ja, also das sind echt so Sachen, die sind so die Endgegner in einer sexuellen Beziehung, wo ich an einem Punkt gekommen bin, wo ich einfach nicht weiß, was ich da machen soll. Ja.
Und du hast es auch derzeit noch, die Schmerzen?
Ich habe vorhin gesagt, dass ich zurzeit sehr wenig Sex habe. Das heißt, leider hat es mit Vermeidung begonnen, also Sex vermeiden oder auch keine Lust mehr auf Sex haben, ist dann noch die nächste Stufe. Beziehungsweise, weil mein Freund, glaube ich, ist nur eine Vermutung, überfordert war, ist unser Sex auch sehr eintönig gewesen. Und das beeinflusst wiederum meine Lust. Und ja, das ist dann so ein Teufelskreislauf, leider.
Scheiße. Ja, sehe ich. Inwiefern ist euer Sex eintönig geworden? Und war es am Anfang anders?
Ich glaube, vor allem war am Anfang, also wir sind jetzt fast nicht ganz 2 Jahre zusammen, aber auf jeden Fall über 1 Jahr und über 1,5 Jahr. Und ich glaube, am Anfang war mir auf jeden Fall noch verliebter, aufgeregter. Das macht einfach einen großen Unterschied. Bei mir passiert Sex sehr viel im Kopf. Und das aber als Konkurrenten eben diese genannten Themen hat, ist also Sex sehr schwierig. Und das hat mit der Zeit einfach zugenommen. Und war unser Sex vorher anders? Schwierig, das zu sagen. Jetzt im Nachhinein, weil ich auch noch voll, also mittendrin bin. Ich bin gerade in einer Beziehungspause und eigentlich auch sehr emotional beeinflusst. Da bin ich nicht sicher, ob ich das gerade objektiv sagen kann. Ich weiß aber, dass wenn ich zum ersten Mal, ja, wir waren noch gar nicht bei der Frage, was ist der beste Sex? Und ich glaube, die ersten Male sind für mich immer sehr aufregend. Also eigentlich kann das erste Mal auch peinlich sein oder komisch. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist es für mich wahnsinnig emotional aufregend und sexy.
Okay, was dann natürlich auch dann euren Anfangssex beeinflusst hat, ne?
Ja.
Das heißt, du hast so ein, also bei dir löst das richtig was aus, wenn es was Neues ist?
Zum Beispiel, man findet jemand attraktiv und zieht die Person zum ersten Mal aus. So, ja. Solche Sachen. Also irgendwann ist dieser Effekt natürlich nicht mehr da. Oder was heißt natürlich? Leider nicht mehr.
Ja.
Ja.
Und das lässt sich auch echt schwer replizieren sozusagen, wenn man sich dann einfach schon lange kennt. Ne?
Ich habe versucht, meinen Freund in verschiedenen Situationen abzuholen oder zu motivieren, aber ich hatte das Gefühl, gescheitert zu sein. Ja. Mhm. Das meinte ich vorhin, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht mehr weiter und eventuell endet damit die Beziehung, wobei Sex nicht das einzige Thema ist, aber
ja, natürlich.
Für mich ist Sex sehr wichtig im Leben oder allgemein Sexualität, auch das darüber reden. Und wenn das wegfällt, bin ich sehr gestresst. Ich glaube, es geht auch anderen Menschen so.
Ich könnte es mir auch vorstellen. Ja. Habt ihr nicht penetrative Techniken oder nicht penetrativen Sex ausprobiert als Hauptsex sozusagen? Weil wenn jetzt zum Beispiel diese Schmerzsache wegfällt, hat das, also verändert das was?
Ja, also ich muss sagen, ich liebe penetrativen Sex und ich gehöre zu den Menschen, die gar nicht so sehr auf Oralsex reagieren, wenn sie selber passiv sind. Und das heißt, wenn wir andere Praktiken hatten, dann war meistens ich sehr aktiv und mein Gegenüber passiv. Und lustigerweise bekomme ich aber dann auch keinen Orgasmus. Also das heißt, ich habe total Spaß daran, aktiv mein Gegenüber zu verwöhnen. Mhm. Aber ich selber empfinde da jetzt nicht ausreichend Lust, um zu kommen zum Beispiel.
Ja, ich komme auch nicht, wenn ich blase. Also,
ja, ich überlege also gerade, ob manche diesen Luxus haben.
Wäre krass. Also wenn es jemanden von euch gibt, sagt Bescheid.
Ich kenne tatsächlich ein paar Männer, die so doll darauf stehen, eine Frau zu lecken, dass sie dann auch kommen. Deswegen
Krass.
Also wenn es Frauen gibt, die das so empfinden, können die sich gerne melden. Ich würde das gerne mal erfahren und hören.
Gratulation dann erstmal. du hast ja jetzt gerade von Oralsex gesprochen, also von Lecken, dass du das gar nicht so toll findest, ne?
Nicht so, wie es beschrieben wird. Ich glaube, wenn ich hier einen Gegenüber habe, der in Anführungsstrichen wahnsinnig talentiert ist, kann ich mich quasi mitreißen lassen. Mhm. Ist aber auch oftmals damit verbunden, dass zum Beispiel ein Finger oder irgendwas mit in mir eindringt.
Mhm. Ja. Okay. Genau, und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, also Fingern kann man ja auch praktisch nur klitoral sozusagen ohne eindringen. Ob das einfach dir besser gefällt zum Beispiel als...
Da sind wir wieder bei dem Thema, ich hatte das Gefühl oder habe das Gefühl, dass mein aktueller Freund einfach überfordert auch ist mit der Situation. Das heißt, ich glaube, er könnte einige Sachen ausprobieren, macht es aber einfach nicht. Also wir haben versucht, drüber zu reden, wie, hey, lass uns doch mal total ohne Druck dies und das ausprobieren. Es muss auch gar nicht mit einem Orgasmus enden, sondern einfach nur so dieses Reinfühlen. Aber irgendwie sind wir in den jetzt fast 2 Jahren nie so richtig dazu gekommen.
Ach krass, okay. Mhm. Das heißt, ihr sprecht darüber, einen druckfreien Raum zu schaffen und rumzuprobieren und dann übersetzt sich das nicht in Handlung?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nonstop darüber geredet haben, aber wir hatten mehrmals so Krisengespräche, sag ich mal, wo wir gesagt haben, wir können das ausprobieren und so weiter und so fort. Aber ja, es wurde nicht übersetzt, es gab keine Verbesserung leider.
Schade, weil ich glaube, das ist ja... Eigentlich ist das ja ein super Schritt zu sagen, so, wir überlegen uns, was wollen wir, was können wir dafür ausprobieren und dann probiert man es aus sozusagen. Mhm. Aber wenn dann dieser Schritt dann fehlt, dann verändert sich natürlich nichts, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja. Ah, ja. Ist gar nicht so einfach.
Mir fällt noch was ein, das habe ich ganz vergessen. Ich habe eigentlich noch einen zweiten Freund.
Aha, okay.
ja, manchmal verliere ich die Übersicht. ich hatte monogame Beziehungen, aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen zu sagen, auch immer wenn ich jemanden kennenlerne, ich lebe ausschließlich Polyamor. Mhm. Das bedeutet bei mir nicht unbedingt, dass ich praktisch gerade so und so viele Beziehungen habe oder möchte sogar. Es beinhaltet für mich viel mehr, es besteht die Möglichkeit, dass ich mich in jemand anderen verlieben könnte und ich habe nicht vor, mich zu zwingen, Gefühle zu unterdrücken. Mhm.
Und nur weil man eine zusätzliche Person liebt, heißt das nicht, dass man dann mit der ersten Schluss macht, sozusagen.
Genau, das erst recht nicht. Mir ist es halt wichtig, dass, plus, wenn ich jetzt mich in jemand anderen verlieben sollte, heißt es auch nicht, dass ich da jedem Gefühl nachgehe. Also es kommt dann wirklich schon auf die Verbindung an. Und bei meinem sogenannten zweiten Freund ist es so, dass wir uns schon jetzt inzwischen einige Jahre kennen, es aber eine Fernbeziehung mit großer Distanz ist, auf verschiedenen Ebenen. Ja, das ist, ich finde es sehr süß. Es erfüllt so ein kleines, so eine romantisierte Vorstellung von mir. Er ist Zirkusartist. Und wir haben uns in Deutschland kennengelernt, aber er selber kommt nicht aus Deutschland. Und wir haben uns auch über eine Dating-App kennengelernt. Ja. Und eigentlich war das auch so total süß. Ich bin in eine andere Stadt gefahren, wir wollten spazieren gehen und haben uns so gut unterhalten. Und dann, ja, kommst du mit aufs Hotelzimmer. Und wir hatten echt richtig verrückten ersten gemeinsamen Sex miteinander. Mhm. Und das ist, glaube ich, bis zum heutigen Tag auch für ihn so total mindblowing, was wir für eine Connection haben. Und ja, er hat eine andere Beziehung, auch in einem anderen Land, aber die ist, ich glaube, die ging 1 oder 2 Jahre länger als mit mir. Und inzwischen haben die sogar ein gemeinsames Kind. Mhm. Ja. Der ist also immer noch da, aber wir haben uns leider schon sehr lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, glaube ich, im Frühjahr vergangenen Jahres.
Okay, also schon eine Zeit her. Genau. Was war der verrückte Sex, den ihr hattet? Was habt ihr da gemacht? Wie war es?
Er war extrem offen. Also von wegen Kommunikation ist wichtig. Da hat sehr viel Kommunikation auf anderen Ebenen funktioniert. Und wir können, das ist richtig interessant, wir können beide sehr dominant und sehr devot sein. Und meistens kenne ich Menschen, Männer vor allem, die dann eher den dominanten Part einnehmen. Und bei ihm war, ich überlege gerade, wie weit wir gegangen sind. Ich erinnere mich nicht mehr zu 100%, aber zum Beispiel habe ich ihn anal geleckt. Und er meinte,
also so ein Rimjob?
Ja.
Aha.
Und das Verrückte war, ich glaube, vorher hatte ich die Beziehung mit demjenigen, der diesen krassen Analfetisch hatte. Und ich glaube, das hat einige Grenzen bei mir sehr aufgeweicht. Weil normalerweise ist es nicht mein Einstieg, erst recht nicht bei einem One-Night-Stand. Aber irgendwie hat es so funktioniert und war für uns beide offensichtlich sehr schön, so dass wir jetzt viele Jahre später immer noch ein bisschen verliebt sind.
Krass. Der Rimjob der Liebe.
Ja. Ja.
Wow. Okay.
Und ich glaube, von wegen, was hat es so besonders gemacht? Das ist witzig. Ich erinnere mich an 2 Situationen in meinem Leben, wo ich danach komplett grün und blau war. Von wegen Triggerwarnung. Ich mag es sehr, teilweise geschlagen zu werden. Mhm. Und für mich ist es dann wie so eine Trophäe, ein roten Arsch zu haben, beziehungsweise einmal war das dann am nächsten Tag fast schwarz und dann auch sehr großflächig. Aha. Und ich glaube, das war einer dieser Tage danach. Ja.
Okay, das heißt, beim Kennenlernen und ersten Mal zusammen direkt grün und blau geschlagen und Rimjob.
Ja. Das ist echt lustig, weil, wie gesagt, es ist nicht meine Art eigentlich. Und und es war nicht in dem Sinne ein Hotelzimmer, sondern es war so eine KünstlerInnenwohnung von der Anstellung. Das heißt, man kann sich das eher wie so eine Jugendherberge vorstellen. Da waren also auch noch andere Zimmer mit nebenan und, oh Gott.
Dünne Wände?
Ja. Ja, es ist mir inzwischen auch manchmal peinlich.
Ach ja, mein Gott, ne? Also. Ich glaube, du bist ja nicht die Erste, die man bestimmt dann auch schon mal gehört hat.
Ja,
ja, krass. Okay, das klingt wirklich intens.
Mhm.
Mhm. Du hattest ja gesagt, du hast ihn im Frühjahr letzten Jahres getroffen.
Ja.
Und ich bin immer noch so ein bisschen bei diesem Schmerz seit der Abtreibung.
Ja.
Ist das mit unterschiedlichen Partnern unterschiedlich?
Es war, also ich hatte vor allem, als es losging mit dem Schmerzen, bestimmt mindestens 2 Jahre, das durchgehend immer sehr stark bei jedem Partner. Und irgendwann hat es nachgelassen. Dann hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass es partnerabhängig ist, nicht aber penisgrößenabhängig. Das ist ganz komisch. Also es ist eine bestimmte Stelle, so in der Nähe von meinem Muttermund. Das heißt, ich kann sie zwar benennen und es ist immer die gleiche Stelle, die wehtut, aber weil ich das vorhin schon so meinte, Ärzte können nichts sehen. Also weder eine Gewebeveränderung noch was auch immer. Ja, genau. Demnach ist es aber stellungsabhängig. Das heißt, ich glaube, Doggy Style ist dann in solchen Phasen sehr schwierig und je nach Winkel, auch wenn ich oben auf bin. Aber ja, das ist es eben. Ich muss auf den Winkel achten. Ja, es ist halt super nervig. Also wenn man dann gerade irgendwie voll bei der Sache ist und der Gegenüber auch Spaß hat und du selber eigentlich auch und dann ist es tatsächlich auch mit Angst verbunden. Also es, weil wir reden von sehr starken Schmerzen. Ja.
Scheiße. Das überschattet das alles natürlich total.
Ja. Es ist echt eine richtig krasse Erfahrung als Mensch, als erwachsene Frau, dass ich mein ganzes Leben lang sehr viel Sex hatte. Es war immer, hatte einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben. Und dann seit 2019 gab es so eine krasse Wendung. Also Thema Körpergefühl, Thema Selbstwertgefühl, auch das Gefühl, sich allein damit zu fühlen, wenn nicht mal Ärzte was dazu sagen können. Das ist echt krass und das hat meine Sexualität komplett umgekrempelt. Auch den Sex zum Beispiel mit meinem Partner aus einem anderen Land, der immer sehr gut war, aber auch dieser Sex wurde dann letztendlich davon beeinflusst. Also es hat meinerseits halt immer mehr an Initiative gefehlt oder an Leidenschaft, sage ich mal.
Verständlich.
Ja.
Oh Mann, ey. Hast du Hoffnung, dass sich das nochmal verändert?
Es ist Fluch und Segen, wenn Ärzte sagen, die können nichts sehen. Und auch Thema Vaginismus, angenommen, das wäre es, würde es aber bedeuten, dass ich psychisch an mir arbeiten könnte. Und ja, das gibt mir in gewisser Weise Hoffnung. Plus, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ein Gegenüber total viel Leidenschaft für jemanden, also für mich in dem Fall hat, dass mich das auch mitreißen kann. Und wenn ich dann quasi in einer Phase bin, wo ich weniger Schmerzen habe, hilft mir das auf jeden Fall auch wieder mehr Lust zu bekommen. Also mich macht es an, wenn jemand anderes Bock auf Sex mit mir hat.
Oh, das verstehe ich so gut. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ist auch einfach hot. Du hattest von diesem Umbruch in deinem Sexleben erzählt. Und du hattest ja, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angeteasert, du hast ja nicht nur privat sexuelle Erfahrungen und viele Erfahrungen gemacht, sondern auch beruflich.
Ja.
Magst du mal erzählen?
Ja. Ich habe eine Ausbildung gemacht und war kurz vor meinem Abschluss und hatte in Anführungsstrichen Fließbandarbeit kennengelernt und festgestellt, ich langweile mich zu Tode. Das ist nichts, was ich lebenslang machen möchte. Und parallel hatte ich gerade eine Affäre zu jemandem. Ich war, wie gesagt, 18 und meine Affäre war damals 42. Ich habe ein Faible für ältere Herren, in Anführungsstrichen.
Okay.
Und ausgerechnet dieser Typ hat mir gesagt, ich kenne da jemanden. Und es war zufälligerweise die Chefin von einem Massagestudio, in Anführungsstrichen. Und ich bin so letztendlich zu einer Bewerbung gekommen. Es war so süß, weil ich habe mir so richtig eine Platte gemacht, wie ich auftrete, was ich sagen werde und so weiter und so fort. Und habe mich vorbereitet wie andere, vielleicht zu einem professionellen anderen Vorstellungsgespräch. So bin ich dann da angekommen, total aufgeregt. Und habe tatsächlich kurz danach dort angefangen. Ich habe in dem Unternehmen, wenn ich das so nennen kann, eine richtige Ausbildung gemacht. Die ging 3 Monate, glaube ich.
Mhm.
Das gibt's nicht oft in Deutschland. Ich kenne auch 3 andere Studios, wo das so gemacht wird. Also das heißt, man durchläuft mehrere Module, mehrere Ausbildungseinheiten und es gibt sogar eine Prüfung. Es gibt sogar so eine Art Hospitation.
Was?
Ja, genau.
Okay, warte mal. Um es mal so ganz klar zu sagen, also du hast ja Massagen gemacht mit Happy End.
Genau, die sogenannten Erotikmassagen.
Aha.
Ziemlich weit verbreitet, glaube ich, in Deutschland. Mhm. In meinem Studio wurde auch Tantra-Massage angeboten. Das heißt, es kann auch einen esoterischen Touch bekommen. Und es ist total interessant, wie sich das historisch entwickelt hat und wie da verschiedene Studios so hin und her schwanken zwischen Menschen, die irgendeine mentale Offenbarung suchen und Menschen, die eigentlich eher Straßenprostitution gewöhnt sind und so weiter und so fort. Also man hat erlebt Kundschaft mit sehr unterschiedlichen Erwartungshaltungen und auch sehr unterschiedlichen Umgang.
Glaube ich.
Ja.
Hast du da zufällig Stories von besonders netten oder nicht netten Kunden?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Also, oh ja, ich habe was Lustiges. Da habe ich schon länger in diesem Bereich gearbeitet. Ich war relativ selbstsicher und ich glaube, ich kann erzählen, wo das war. Ich habe damals in Dresden gearbeitet in einem Studio. Vielleicht mache ich sogar Werbung, weil ich glaube, das Studio existiert noch. Es heißt Sinnesart und ich kann nicht zu den aktuellen MitarbeiterInnen sagen, aber ich kann sagen, dass ich die Besitzerin liebe und immer verteidigen würde. Und falls sich manche Menschen auch Sorgen machen, so Angebote zu nutzen, ich würde meine Hand ins Feuer legen, was die Professionalität des Studios betrifft. Obwohl es schon über 10 Jahre her ist.
Naja, krass.
Ja. Mhm. Genau. Und in Dresden finden regelmäßig Demonstrationen statt. Und so kam es, dass ein Polizist vor meiner Massagebank stand und der war so bis an die Zähne bewaffnet, also kam wirklich ein Monitor an.
Oh Gott, okay.
Und ich glaube, das war das erste Mal für diesen Menschen. Und also nicht das erste Mal Sex, aber das erste Mal in so einem Studium. Er war mega aufgeregt. Also ich schätze so 30 plus. Und normalerweise findet ein Vorgespräch statt, man klärt so ein bisschen auf, was passiert oder passieren kann, beziehungsweise fragt halt nach Vorlieben und wie die Menschen sich das vorstellen. Und nachdem das passiert ist, stand er aber einfach nur so da. Und ich meine dann so, naja, du wirst es schon deine Kleidung ablegen, ich kann auch rausgehen, du möchtest. Und der war einfach nur mega rot und sagte dann ernsthaft, aber Achtung, ich bin bewaffnet. Und ja, das war echt, ich weiß nicht mehr, ob ich in Lachen ausgebrochen bin, aber ich habe mir mindestens auf die Zunge gebissen.
Süß.
Das, ja. Ja, das zum Beispiel oder es gibt sehr viele sehr alte Leute. Es scheint dieses Klischee zu existieren, dass irgendwann bei Männern auch die Libido nachlässt. Das kann ich nicht bestätigen. Also ich habe nicht nach dem Ausweis gefragt, aber ich glaube, der älteste Mann, den ich auf der Massagebank hatte, war über 90. Der kam mit Rollator und mit Hörgeräten rein. Also
Und du warst, ja, ich sag mal, zwischen 18 und 25 in der Zeit, ne?
Jünger, also zwischen 18 und 21, zu der Zeit tatsächlich 18, 19. Das war in Dresden, da war ich noch sehr jung. Ich habe später noch in anderen Städten gearbeitet. Genau, aber anhand der Stadt weiß ich, wie alt ich ungefähr war. Also unter 20, würde ich sagen. Ja.
Und wie ist das so? Also einem, ich sag mal, 90-Jährigen einen Handjob zu geben, den du auch nicht kennst, ne? Und das stelle ich mir schon irgendwie auch krass vor.
Mhm. Ich sag's mal so, wenn man die Ausbildung macht oder aber wenn man das Pech hat, so komplett unvorbereitet diesen Job reinzurutschen, dann weiß man sehr schnell, ob einem das liegt oder nicht. Und ich glaube, im besten Falle, die Menschen, die nicht damit umgehen können, arbeiten nicht in diesem Job. Wenn man weiterhin darin arbeitet, lernt man als allererstes Grenzen verteidigen. Und wenn man auch das absolviert hat, dieses Learning, dann ist es einfach nur eine Dienstleistung. Und eine Kassiererin stört es, glaube ich, auch nicht, wenn ein 90-Jähriger kassiert wird oder ein 18-Jähriger. Und so war das für mich. Also ich hatte auch Frauen auf der Massagebank. Das war tatsächlich, das ist interessant. Das war für mich persönlich herausfordernd und aufregend, weil ich bei Frauen viel sensibler reagiere. Und es tut mir voll leid für die Männer, aber ich glaube, ich bringe Frauen mehr Respekt gegenüber. Viel mehr Vorsicht, von wegen, mache ich alles richtig, gefällt es den Frauen und so weiter und so fort. Ja, genau, das ist ein Unterschied, den ich benennen kann, also das Geschlecht. Aber ansonsten war mir das Alter schon immer völlig egal. Also ich habe ja vorhin gemeint, ich bin zu diesem Job gekommen über einen 42-Jährigen. Ich hatte kurz danach eine längere Beziehung, eine polyamore Beziehung mit jemandem, der war 47 und ich war ja 18, 19.
Ja.
Genau, hat mich nie interessiert. Mir ist nicht bewusst, dass ich so einen Vaterkomplex habe. Habe ich vielleicht, aber ich suche nicht danach und ich achte nicht darauf und ich habe nicht das Gefühl, dass ich darauf stehe, dass jemand älter ist. Ja, aber es interessiert mich nicht.
Okay. Ich habe jetzt, es haben sich direkt mehrere Fragen für mich aufgemacht. Also erstens, du musst mir unbedingt noch von dieser Ausbildung erzählen und der Hospitation.
Ja.
Finde ich großartig. Zweitens, ich würde gerne wissen, wie so eine Massage abläuft. Also ich war noch nie in so einem Laden.
Mhm.
Und drittens, wir hatten kurz in unserem Vorgespräch auch über die Menschen, die da so kommen, gesprochen. Und du meintest eben jetzt gerade auch schon, ne, Alter ist eine Sache, das ist, wo du gesehen hast, das Klischee ist nicht, dass die Libido aufhört irgendwann. Und du hast auch gesagt, dass es Du hast noch zwei weitere Gesellschaftsgruppen benannt, die zu Kunden gehörten oder einen großen Kundenstamm ausmachten. Menschen mit Behinderungen und Menschen, die für ihr erstes Mal die Sexwork buchen, sozusagen. Vielleicht fangen wir damit mal an, weil das so gut passte zu der Story, die du auch jetzt gerade erzählt hast. Wie hast du denn so die Kundengruppen wahrgenommen?
Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Prozent das ausmacht, dafür ist es zu lange auch her, aber ich erinnere mich definitiv an Menschen, die, wie du schon sagst, gerade so ihre Volljährigkeit erreicht haben, noch Jungfrauen sind und das ändern möchten, sich aber nicht trauen, das im privaten Leben anzugehen oder aber ihre Beziehungen, die sie vielleicht schon tatsächlich haben, aber eben noch sehr jungfräulich unterwegs sind, dass sie da nicht ungeübt auftreten wollen. Also viele erhoffen sich dann auch Übung. So kam es also, dass auf jeden Fall einige junge Männer, nie junge Frauen, bei uns auf der Matte standen und ein Handjob, Massage, was auch immer erwartet haben. Dann, es gibt viele Menschen, die aus einem bestimmten Muster oder aus einem Raster rausfallen. Das sind Menschen, die nach bestimmten Maßstäben als hässlich gelten oder zu alt oder zum Beispiel, wie du schon sagst, mit körperlicher Behinderung. Also wie viele Leute haben Bock, jemanden zu daten, der im Rollstuhl sitzt? Das ist ein echt großes Thema. Es ist viel mehr ein Thema, wie das ausgeklammert wird, als würde es gar nicht existieren. Mhm. Also dass Menschen mit Behinderung, auch geistige Behinderung, eine Sexualität haben. Ja, und es gibt natürlich diesen Klischee-Kunden, ein reicher Geschäftsmann, der gerade auf Reisen ist, der in jeder Stadt irgendein Studio besucht, die hatte ich definitiv auch. Ich habe sogar Männer erlebt, die dachten, die könnten sich Frauen vor Ort kaufen. Also das sind auch so herausragende Erinnerungen, wo ich das Gefühl hatte, ich stehe wirklich auf einem Sklavenmarkt oder auf einem Viehmarkt, wo man, also bei manchen Studios mag das üblich sein, aber bei unseren war es nicht so, dass man sich in einer Reihe aufgestellt hat, Kundschaft vorbeilief und sich jemand ausgesucht hat. Das war bei uns sehr ungewöhnlich, also normalerweise hatten wir, oder nee, nicht normalerweise, es gibt ein Profil, Online-Profile, und da kann man sich vorab quasi eine Person anschauen und überlegen, ob das zusammenpasst. Mhm. Und bei uns galt auch immer, alles kann, nichts muss. Also auch als Dienstleisterin sozusagen war ich auf keinen Fall verpflichtet, irgendwas zu tun. Ich musste mich nicht mal anfassen lassen, wenn ich das nicht wollte. Also es war auch so möglich, dass der Kunde komplett passiv sein konnte. Und bei dem einen Mal war das so, dass erstmal wollte er mehr, als bei unserem Studio üblich war. Und nachdem ich ihn aufgeklärt hatte, was bei uns üblich ist, konnte er das scheinbar nicht akzeptieren. Und
ganz kurz, was wollte er denn mehr?
Bei einem Massagestudio ist es nicht immer üblich, dass man zum Beispiel einen Blowjob bekommt oder aber penetrativen Sex. Also meistens ist es so, dass der Kunde passiv ist, meistens zu 100%, und ein Handjob das Ganze abrundet. Mhm. Und mit Erlaubnis der Masseurin ist es absolut legitim, dass der Kunde die Dienstleisterin berühren kann, vielleicht sogar lecken und so weiter. Also das würde wirklich individuell von Kundschaft und Masseurin her ausgehandelt. Und der hat nichts davon akzeptieren wollen. Er wollte penetrativen Sex, der wollte einen Blowjob, der wollte mich anfassen. Und weil er mir unangenehm, wollte ich auch das zum Beispiel nicht. Ja, und bei ihm war es dann so, dass er wirklich so einen Schein nach dem anderen rausgeholt hat, weil er dachte, okay, mit Geld macht sie das dann. Und ich habe immer wieder abgelehnt. Und irgendwann meinte er dann, glaube ich, sogar, ich kann das Geld auch so haben. Ich glaube nicht, dass ich auf etwas eingehen wollte, aber es ist schon sehr lange her. Ich erinnere mich aber an so einen Move, dass er mir wirklich das Geld so vor die Nase gehalten hat und wie gewedelt hat.
Was?
Und ich war super genervt und dann habe ich danach gegriffen und dann hat er es weggezogen und hat dann richtig so, nein, so nicht.
Ew.
Und ja, also. Ja. Also es war wirklich wie, als würde man, wie so der Esel mit der Möhre wird geködert. Das hat er versucht. Ja. Sehr unangenehm.
Ja. Aber dann habe ich jetzt schon mal ein bisschen mehr Vorstellung, wie das so abläuft. Also eigentlich schauen die Leute vorher auf der Website vorbei, gucken, wer arbeitet da. Passt es mit einer vielleicht?
Ja.
Dann bucht man sich wahrscheinlich einen Termin, kommt vorbei. Und du als die Masseurin hast dann für dich entschieden, wie weit du gehen möchtest, was du anbieten möchtest, und hast dann angefangen, mit dem jeweiligen Kunden zu besprechen, was gehört denn dazu, was ist
Genau, das Besprechen ist ein Drehwendepunkt. Also es gibt bevor man zur Massage kommt, gibt es das Vorgespräch. Und da handelt man alles Mögliche aus. Also nicht nur, was der Kunde möchte, sondern auch, was ich möchte und was ich geben kann. Beziehungsweise man kann auch vorher schon mailen, ob man Sonderwünsche hat, wie zum Beispiel je nach Ausbildung bei dem, oh, ich wollte gerade uns sagen, so süß, dass ich mich immer noch solidarisiere. Aber man konnte vorher schon anmelden, ich habe Bock auf eine dominante Massage zum Beispiel. Und es gab auch erweiterte Massagen, sage ich mal, wo auch Peitschen und Spielzeug mit integriert werden konnte. Oder aber ist es okay, wenn die Masseurin in Heels und Dessous auftritt und so weiter und so fort. Genau, also das konnte auch schon alles vorab geklärt werden. Und normalerweise geht dann nach dem Vorgespräch der Kunde duschen. Das gehörte bei uns dazu, dass für jede Massage Zeit im Wartezimmer war. Und man bereitet währenddessen das Zimmer vor. Eventuell geht man auf individuelle Wünsche ein. Und dann findet es eigentlich so statt, wie auch eine Ganzkörpermassage bei einer Physiotherapie oder bei der, ja, wo auch immer, Teilmassage vielleicht stattfinden würde. Das heißt, ja, also zuerst Bauchlage und danach Rückenlage und Happy End.
Ja, okay.
Dann nochmal Badezimmer.
Okay, krass. Und die Ausbildung, also die, ich stelle mir das so witzig vor, Kunde zu sein und dann steht da ein junges Mädchen und oder ne, auch eine ältere Frau, man muss ja nicht 18 sein, um die Ausbildung zu machen, sozusagen, so wie es bei dir war. Aber dann steht da jemand in Ausbildung, gibt dir einen Handjob und kann ich mir das wirklich vorstellen, dass daneben jemand steht, der das alles schon kann und sagt, nee, nimm mal hier den Daumen ein bisschen runter, guck mal, der Kunde verzieht schon sein Gesicht, frag doch mal, also wie läuft das denn?
So nicht ganz, jedenfalls nicht dort in diesem Studio. Bei uns war es so, dass, ich bleibe jetzt einfach bei dem uns, ich sagte vorher, es ging ungefähr 3 Monate. Innerhalb dieser 3 Monate gab es meistens eine Gruppe, also war nicht alleine als Auszubildende. Und es gab quasi abgesandte MasseurInnen mit mehr Erfahrung, die dann Beauftragte waren. Da gab es sogar Module. Also ich erinnere mich nicht mehr an alle, aber neben dem klassischen, ich lerne jetzt Massage ausüben, gab es auch, wie trete ich auf? Also wie ziehe ich mich an und wie gehe ich mit Selbstwertgefühl um und so weiter. Also eigentlich super spannend und ich fand, ist immer sehr hochwertig als Ausbildung. Genau, also beispielhaft war dann mein, ich nenne es mal Mentor, in dem Falle ein Mann, der hatte dann 5 junge Menschen oder überhaupt, nee, jung kann ich nicht sagen. Auch bei den Auszubildenden gab, ich war die Jüngste und dann gab es welche, die waren 30, es gab auch welche, die waren 40, 50 und so weiter. Genau, und dann war es so, dass meistens eine Person, die normalerweise auch lernt, sich quasi als Opfer hinlegen musste, als Proband. Und dann hat man erstmal nur die Massage gelernt. Also natürlich hat man jetzt nicht einfach so einen Handjob gegeben bei jemandem aus der Gruppe. Ja, und ich glaube, man hat sich so dann an diesen Modulen entlang gehangelt, bis man reif war, um an einen echten Kunden herangelassen zu werden. Und dann waren das meistens oder eigentlich immer Stammkunden, die vorher quasi gebrieft waren. Hey, wir haben hier jemanden, der ist neu. Ist es für dich okay? Du musst auch nur die Hälfte bezahlen zum Beispiel. Ich erinnere mich nicht mehr an die Kondition, aber so in etwa. Und ja, so hat es dann stattgefunden, dass man teilweise erstmal nur so Übungsmassagen hatte. Ich glaube, wir mussten auch eine bestimmte Zahl absolvieren. Und dann kam die Hospitation. Und dann erst war das so, dass entweder die Chefin oder jemand anderes, der schon viel Erfahrung hatte, im Hintergrund saß. Das war natürlich auch alles abgesprochen mit dem Kunden. Und ich glaube, da wurde niemals dazwischen reingeredet. Sonst war das so, dass eine komplette Massage stattgefunden hat, inklusive Happy End. Vielleicht war vorher sogar ausgemacht, dass die dritte Person dann rausgeht. Manche wünschen sich ja auch, dass jemand zuguckt. Und danach gab es dann eine Feedbackrunde, wo, glaube ich, dann erst, ich bleibe mal bei der Chefin, quasi ein Gespräch mit dem Kunden hatte. Und gegebenenfalls der sich doch mal zurückgemeldet hat dann bei mir, von wegen, ja, so toll gemacht oder ja, sowas in der Richtung.
Herrlich. Aber das heißt, du bist jetzt echt wahrscheinlich auch Profi in Handjobs geben, oder? Da musst du doch.
Das ist krass. Ich habe ja vorhin gemeint, es hat auch so einen esoterischen Touch.
Ja.
Und wenn es um Tantra geht, da wird sich auf jeden Fall ganz anders mit Genitalien beschäftigt, als in der westlichen Welt es üblich ist. Und es gibt wirklich richtig viele Griffe, die nicht normal, also nicht bekannt sind, sage ich mal. Und ich hatte wirklich schon Kunden bei mir auf der Massagebank, die dann gesagt haben, wow, ich hatte noch nie jemanden, der sich so lange mit meinem Schwanz beschäftigt hat. Oder aber, das habe ich noch nie gefühlt. Wie hast du es gemacht? Also es gibt wirklich Kunden, die dann immer wieder hingucken, so, hä, was hast du gemacht? Das fühlt sich so gut an. Was ist das?
Okay. Ja. Hast du eine Technik, die du mir jetzt direkt beibringst? Oder wo du sagst, hier, Nina, heißer Tipp, probier das mal aus?
Ja.
Also, ich glaube, mein letzter Punkt war sowas wie, kannst du mir davon was zeigen?
Das habe ich getan.
Das hast du getan. Wir haben ein kurzes Mini-Päuschen gemacht. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass es da wahrscheinlich Videos zu gibt. Mhm. Und dass du auch nochmal nachschaust, ob es vielleicht Bücher gibt, die man da vielleicht empfehlen kann. Aber es geht vor allem um die Reizung des Frenulums mit dem, ich sag mal, mit der Daumenwurzel. Ne, also so ein
mit diesem unteren Teil der Hand, also übergehend zum Handgelenk.
Genau.
Und es geht viel um kreisende Bewegungen und um Hin- und Herrutschen an der Eichel.
Ist ganz spannend. Lass uns schauen, ob es da ein Video dazu gibt. Und ihr da draußen, ihr wisst natürlich Bescheid. Wenn, dann ist das in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und ihr könnt euch da mal die Anleitung anschauen. Vielleicht ist das ja eine Technik, mit der ihr auch was anfangen könnt.
Vielleicht.
Wir wollten noch über dein Outing sprechen.
Ja. Auf unserer Liste stand genau dieses Outing. Damit meine ich, ich hatte mein erstes Mal mit einem Mann. Ich hatte viele Beziehungen mit Männern und die meisten sexuelle Erfahrungen mit Männern, nicht alle. Aber, ach ja, und ganz wichtig, ich weiß nicht, wie bei anderen Leuten das ist, aber als ich so in der vierten, fünften Klasse war, ging so dieses Selbstverständnis oder wie nennen wir das, ich habe angefangen, mich sexuell zu definieren. Mhm. Und für mich war das in kurioser Weise so eher pragmatischer Entschluss. Ich bin bisexuell. Weil ich damals überlegt habe, so total süß, ich will meinen Seelenverwandten finden. Wie dumm wäre das, das auf ein Geschlecht zu reduzieren? Ich möchte alle Möglichkeiten haben.
Ah, okay.
Und ich bin bis heute sehr stolz darauf, auch wenn das ja naiv oder ja romantisiert war vielleicht. Aber das Lustige, ich hatte einen Haushalt, in dem wir sehr offen über bestimmte Themen geredet haben. Und ich erinnere mich daran, wie ich beim Mittag- oder Abendessen mich an den Tisch gesetzt habe und gesagt habe, ich bin bisexuell. Da haben mich tatsächlich alle erstmal ausgelacht, weil ich wahrscheinlich, ja, war, ja.
Ja, wahrscheinlich, weil Erwachsene so, ach, du bist ein Kind, du bist ja gar nicht sexuell.
Ach, meine Mutter hat gesagt, ach, das habe ich auch mal gedacht.
Ah, okay. Also es war schon dieses, es ist eine Phase, Lachen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Und das hat sich aber nie geändert. Also ich habe bis zum heutigen Tag genau diese Definition für mich gefunden und die sexuellen Erfahrungen, die ich mit Frauen hatte, sind für mich aber total kurz gekommen. Das heißt, ich hatte zum Beispiel mit 19, glaube ich, eine Beziehung zu jemandem, der 47 Jahre alt war. Mhm. Und er hatte schon eine andere Freundin, die war damals 27. Und wir hatten auch zusammen Sex. Aber ich hatte das Gefühl, auch immer noch, es war eher wie so eine Art heterosexueller Porno, wie so eine Vorstellung von Frau, Frau, Mann haben jetzt miteinander Sex. Und ich hatte immer das Gefühl, ich will mit einer Frau alleine sein. Und jetzt kommt der für mich so interessante oder spannende Part. Ich habe es noch nie geschafft, eine Frau aufzureißen. Ich war schon sehr oft verliebt in Frauen, aber es war mir immer zu peinlich. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass Frauen für mich irgendwie eine höhere Respektposition haben. Was ich schade finde, ich möchte eigentlich nicht sexistisch sein. Aber aus irgendeinem Grund haben Frauen für mich einen höheren Wert. Und irgendwie hat mich das aber davon abgehalten, eine Frau anzumachen. Ich habe immer Angst, mich dumm anzustellen. Ich habe Angst davor, in Anführungsstrichen, das erste Mal mit einer Frau zu haben und Dinge falsch zu machen oder zu kommunizieren. Das ist Neuland für mich, vor allem, weil ich jetzt älter bin. Damals war ich, glaube ich, in einem absolut okayen Alter, um noch gar keine Erfahrung zu haben. Aber dann als nächstes, ach, das haben wir noch gar nicht erwähnt, von wegen lustige Stories. Ich hatte zum Beispiel mal einen Fünfer, auch mit 18,
oh, wow.
Ja, auch mit 18 oder 19. Das war mit besagter Person, die 47 war. Und es, vielleicht war es sogar ein Sechser. Ich glaube, es waren 4 oder 5 Frauen. Und ich habe mich total lost gefühlt. Also nicht, weil sich niemand um mich gekümmert hat, in Anführungsstrichen. Aber bei mir passiert, wie schon mal gesagt, Sex sehr viel im Kopf. Und in meinem Kopf war einfach nur gerade Ausnahmezustand. Mhm. Und es war auch wieder so ein Ding, wo ich dachte, ich möchte jetzt viel lieber mit einer Frau alleine sein und mit ihr gemeinsam rausfinden, was sich wie gut für mich anfühlt. Genau, und das ist aber nie passiert. Ich bin jetzt 33, ich habe überhaupt kein Problem damit zu reden, aber ich habe Schwierigkeiten, auf eine Party zu gehen und eine Frau so anzumachen, wie ich es bei einem Mann machen würde. Und das ist ernsthaft bis heute meine größte und dümmste Blockade. Ich ärgere mich zu Tode deswegen.
Das ist so spannend. Also ich hatte jetzt schon einige Frauen hier im Podcast, die bi waren und die ähnliche Aussagen getroffen haben. Und wo dann bei Frauen eine viel größere Hemmschwelle im Flirten war, weil die sind so schön,
ja,
die sind so toll. Was ist, wenn ich was falsch mache?
Ja.
Und das scheint zumindest bei meinen Gästen ein Muster zu sein.
Traurig.
Und ich meine, wenn du dir jetzt überlegst, eine Frau findet dich heiß und sie denkt das über dich, da wärst du wahrscheinlich die Erste, die sagt, oh nee, wär doch nett, das zu wissen, dass sie mich gut findet, dann kann man ja mal gucken.
So, ne? Ich hatte tatsächlich einmal den Fall, ich bezeichne mich manchmal gerne als Touristin, ich war so zwischen 19 und paar 20 in so einer Hippie-Szene unterwegs und habe mich aber auch damals schon sehr als Voyeur eher gefühlt. Aber da gab es eine sogenannte Hippie-Spa, das heißt, da haben wir uns getroffen, wir hatten Lagerfeuer, wie nennt man das, so ein Badezuber, wir hatten ein Tipi und wir hatten vor allem eine Dampfsauna, die wir alle selbst gebaut haben. Das heißt, es war absolut normal, dass ich bestimmte Menschen nackt gesehen habe. Und da gab es eine Person, die Lisa hieß. Diese Lisa sah für mich aus wie eine Schönheitsgöttin. Sie hatte wirklich, ich glaube, bis zu den Hüften so sehr langes, dickes Haar. Sie hatte riesige, wunderschöne, natürliche Brüste, Sanduhrfigur. Also wow, ich war einfach hin und weg und wirklich von dem ersten Moment an dachte ich so, oh mein Gott, sie ist so schön, ich hätte gerne was mit ihr. Und der Witz an der Sache ist, wir haben uns mega gut verstanden und ich hatte aber gerade was mit einem Typen oder eigentlich sogar mit zweien und sie auch mit den gleichen. Also nicht zum selben Zeitpunkt, aber ich meinte, wir hatten also offene Beziehungen scheinbar zu den gleichen Sexualpartnern. Aber wir sind nie dazu gekommen, miteinander über uns zu sprechen. Und dann ein paar Jahre später hatten wir mit niemandem mehr etwas von vorher und haben uns getraut, darüber zu reden. Aber da war der Zug einfach abgefahren. Irgendwie standen wir nicht mehr aufeinander und haben uns aber eigentlich Jahre später dann offenbart, wie toll wir uns fanden.
Nein!
Ja, doch.
Ja, guck mal.
Ja.
Wie kommt man an den Punkt, dass man sich dann doch einfach traut? Also gerade wenn man möchte.
Bei manchen Menschen ist es dann mittels irgendwelche Substanzen, dass sie dann auf Partys ja auch sind und sich dann besser entspannen können. Aber aufgrund meiner Lebenserfahrung fällt es flach. Also ich habe ein sehr großes Problem mit Dingen, die meine Selbstkontrolle schwächen. Ja, vielleicht liegt es ja daran, dass ich mich nicht richtig entspannen kann. Ich weiß nicht. Und Thema, warum kann ich mich dann in Anführungsstrichen bei Männern entspannen? Prägung, also wir sind halt wahrscheinlich fast alle nach gesellschaftlichen Maßstäben aufgewachsen. Wir haben schon von Kindesbeinen an Bilder im Kopf, wie wer wen anmacht oder datet, bis hin zu Kinder und Hausbau und so weiter. Leider findet das noch nicht sehr neutral statt.
Ja, verstehe ich. Ich meine, eigentlich, was du ja durch die Folge hinweg hattest du ja auch immer mal wieder von diesem Lernen, sich selber zu überwinden. Also jetzt als Beispiel die Intimfrisur. Ne? Vielleicht ist das auch ein Ziel, wo also wenn du das möchtest, so, und du musst ja gar nichts, ne? Ja. Aber vielleicht ist das ein Ziel, sich selber vorzunehmen. Hey, ich gehe gegen
diese
Prägung.
Das ist ein Ziel, was ich definitiv habe. Aber ich habe leider immer nur diese Horrorszenarien vor Augen. Also von wegen, was könnte schlimmstenfalls passieren? Und in meinem Kopf halt, ich blamiere mich. Ich stelle mich dumm bei einer Frau an. Oder soll ich ein Pokerface aufziehen? Und soll ich überhaupt sagen, wie erfahren oder nicht erfahren ich bin? Oder soll ich so tun, als wäre nichts und mache einfach so mein Ding? Ja. Ja, aber ganz interessant. Ich nehme jetzt gerade nochmal so wahr, ich möchte scheinbar eine gute Liebhaberin sein. Das ist mir sehr wichtig, egal ob für Frau oder Mann. Mhm. Und das kratzt wahrscheinlich sehr an meinem Ego. Und das hält mich lustigerweise, traurigerweise dann davon ab, eben diese eine für mich noch neue Erfahrung zu machen.
Stehe ich.
Beziehungsweise vertiefte. Neu ist es nicht ganz so.
Ja, nicht ganz neu, ja. Ja. Also die Angst, was falsch zu machen, weil man eigentlich das gut machen möchte.
Ja.
Und dadurch, dass du mit männlichen Körpern und Männern schon viel Erfahrung hast, hast du ja auch dieses Selbstbewusstsein, dass du es kannst, sozusagen, ne?
Mhm. Vielleicht oder nicht vielleicht, ich glaube, es ist eine große Rolle noch, in welchen Kreisen man unterwegs ist. Mhm. Und ich befinde mich, glaube ich, in einem sehr heterosexuellen Bereich oder in einem Bereich, wo Leute sich nicht offiziell outen und einem bestimmten Klischee entsprechen.
Ja.
Und das heißt, es fällt mir auch schwer, jemanden zu finden, bei dem ich das Gefühl habe, da könnte ich es mal versuchen. Beziehungsweise ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich offensiv von einer Frau angemacht wurde. Ich glaube, wenn ich auf bestimmten Partys unterwegs wäre, wäre das eventuell anders. Ja, aber scheinbar finde ich mich nicht so oft in solchen Partys wieder.
Anscheinend. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie, also ich finde zumindest bei Männern ist das sehr schnell erkennbar,
mhm.
Wenn sie flirten. Also mhm. vielleicht ist es, also ich merke das vielleicht auch durch Prägung, dass man ziemlich schnell weiß,
ja.
ob das Gegenüber grundsätzlich Interesse hat oder nicht sozusagen. Ich weiß nicht, ob das bei Frauen subtiler ist oder ob man sich dann schneller einredet, nein, vielleicht findet sie mich nur freundschaftlich toll oder so, ich weiß es nicht.
Ich glaube, aber sehr abhängig von der Verortung, wie gesagt. Also ich glaube, auf einer bestimmten Party wäre das dann keine große Preisfrage.
Hast du auch wieder recht. Ja, es ist wirklich das Umfeld,
ja.
ne?
Ja.
Spannend.
Ja. Also ich weiß, was ich möchte und ich weiß theoretisch, wie ich es eventuell erreichen könnte, aber irgendwas fehlt noch. Irgendwie der Mut, das Selbstwertgefühl, ich weiß es nicht.
Ich drück die Daumen, dass Danke. Du dieses kleine fehlende Stückchen findest. Du hast ja schon bewiesen, dass du das kannst, dir Ziele setzen und dann da auch hinkommen.
Stimmt. Danke.
Ich gucke hier gerade auf unsere Liste. Ich glaube, ich würde gerne noch zu dem Punkt kommen, von dem du erzählt hast, der weniger schön ist als die Gespräche, die wir jetzt geführt haben, weil es auch so wichtig ist, darüber zu sprechen.
Ja.
Du hast Missbrauchserfahrungen gemacht.
Ja.
Möchtest du davon erzählen?
Ja, kann ich machen. Ich glaube, als ich 2 Jahre alt war, ist etwas passiert in meiner Familie, das viele Folgen mit sich gezogen hat, zum Beispiel die Scheidung meiner Eltern. Erst als ich 15 Jahre alt war, hat meine Mutter mich und meine Schwester, die ein Jahr älter ist, zur Seite genommen und uns davon erzählt. Und bis dato wusste ich also nicht, dass überhaupt irgendwas passiert ist. Aber seit ich denken kann, also Kleinkindalter, also ich glaube, vielleicht sogar seit meinem 3. Lebensjahr, habe ich mit Albträumen gelebt. Das heißt, man muss sich wirklich ein Kleinkind vorstellen, was jede einzelne Nacht bis über das 18. Lebensjahr hinweg von Vergewaltigung träumt und das halt auch ohne Aufklärung und so weiter. Ja, um mal ins Detail zu gehen, das zum Beispiel, glaube ich, ab meinem 5. Lebensjahr war ich Bettnässerin. Mhm. Das hat sich bis über das 10. Lebensjahr durchgezogen. Mhm. Ich hatte mehrere Operationen sogar, weil meine Mutter und Ärzte damals versucht haben, in den 90ern meinen Harndrang zu unterdrücken und so weiter und so fort. Mhm. Aber was richtig faszinierend ist aus heutiger Sicht, ich wurde nicht zum Therapeuten geschickt.
Oh
und
Gott.
Auch nicht nach der Scheidung, beziehungsweise nach sogar einer weiteren Scheidung und so weiter. Das heißt, ich war sehr viele Jahre meines kindlichen Daseins alleine mit diesen Träumen und auch mit diesen Bettnässen. Jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, wie demütigend das ist. Das bedeutet, wenn Kinder lernen, aufs Töpfchen zu gehen, habe ich letztens erst in einem anderen Podcast gehört, lernen sie auch Körperkontrolle und Selbstwert. Da beginnt Selbstwertgefühl. Und wenn man also mit 10 Jahren das immer noch nicht kontrollieren kann, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich nonstop inkontinent war, aber ich glaube, ich bin bis zu dem Tag nie aufgewacht ohne ein Moment, also ich bin nie mit einem trockenen Bett aufgewacht.
Mhm.
Ja, das hat echt alles richtig schwer gemacht. Anlass zu meinem 15. Lebensjahr in etwa war, dass meine Schwester auffällig geworden ist. Mit ihrer ersten Beziehung kann man es noch nicht nennen, aber sie war zum ersten Mal verliebt und meine Mutter hatte offensichtlich das Gefühl, dass da manche Sachen komisch laufen und hat uns dann also erzählt, dass als meine Schwester 3 Jahre alt war, also ein Jahr älter als ungefähr ich damals, hat ein Verwandter sie offensichtlich sexuell missbraucht. Das war der damalige Lebensgefährte von meiner Oma, die hatten eigentlich gerade einen Babysitter-Job mit meiner Schwester und ja, also sie war 3 Jahre alt, demnach kann man nicht so viel verbal aus einem Kind rausholen, was genau passiert ist. Mhm. Aber scheinbar hat dieser Mann meine Schwester mit dem Auto irgendwo hingefahren und sie hat irgendwas von einem leeren oder unbekannten Haus in einer unbekannten Stadt erzählt und hat also nur so erzählt, dass er sie an die Wand gedrückt hätte. Und das ist das Einzige, was dann wirklich ausgesprochen werden konnte. Meine Schwester hatte aber von dort an krasse Symptome, also so Traumasymptome beziehungsweise Panikanfälle und ja, das hatte noch andere Folgen mit der innerhalb der Familie mit sich gezogen. Zum Beispiel sollte Geld den Besitzer wechseln. Also meine Mutter wollte es wohl anzeigen. Sie war damals mit meiner Schwester beim Kinderpsychologen. Die haben ihr aber abgeraten, weil sie meinten, wenn kein Sperma vorhanden ist und keine anderen Nachweise, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Täter verurteilt werden kann. Und das wäre ja eine Erfolgssituation für den Täter. Deswegen soll man gar nicht erst die Anzeige machen. Das sei mal so dahingestellt, das wurde meine Mutter aber damals gesagt. Und ein weiterer Beweis könnte ja sein, dass, wie gesagt, dieser Mensch dann meiner Mutter Geld angeboten hat. Also sie hat es angeblich nicht angenommen. Ja, es ist ein großes Ding wie, ja, ich atme gerade auch ein bisschen schwer, aber es ist okay, drüber zu reden.
Okay, wir machen Pause, sobald das, okay.
Ja. In meiner Familie und wahrscheinlich auch in einigen anderen wurde das komplett totgeschwiegen. Meine Mutter und ihre Mutter haben versucht, es zu klären, waren aber sehr allein damit und das ist dann scheinbar auch im Sande verlaufen. Und die Familie meines Vaters wollte sogar so damit umgehen, als wäre nichts passiert. Das heißt, mein Vater hat zum Beispiel uns Kinder weiterhin mit zu diesem Mann genommen. Meine Schwester hat als Kleinkind dann teilweise schreiend im Auto gesessen und sich an Sitzen festgeklammert. Also so, dass man sie wirklich aus dem Auto ziehen musste, damit sie wieder zu diesem Mann geht. Und das Ding war, dass es halt wirklich von einem Tag zum nächsten passiert ist. Plus ihre Erzählungen, dass dieser Mensch sie angeblich irgendwo hingefahren hat und so weiter. Ja, jetzt habe ich viel von meiner Schwester erzählt. Es ist halt nur so, dass ich war ja jünger. Und bei mir gab es also nie so einen Moment, wo man sagen konnte, es war vergleichbar wie mit meiner Schwester. Das Absurde ist aber, dass meine Schwester zu dem Zeitpunkt auffällig war. Danach muss sie das komplett verdrängt haben. Sie hat nie wieder irgendwelche Reaktionen in der Hinsicht gehabt und das bis zu meinem 15. Lebensjahr also auch nicht angesprochen oder so. Aber ich war kurioserweise diejenige, die von dem Tag an Albträume hatte und auch anderweitig auffällig war. Und ich hatte inzwischen eine Traumatherapie wegen verschiedenen Gründen und natürlich kam das mehrmals in meinem Leben schon zur Sprache. Und eine Theorie, wenn nachweisen kann man es nie, ist, dass ich stellvertretend mitgelitten habe. Es ist aber natürlich auch sehr naheliegend, dass ich auch Opfer geworden bin. Das Interessante ist aber, dass ich später mehrmals noch Opfer geworden bin, weil der Umgang damals, wie also meine Familie mit dem Thema umgegangen ist oder mit mir, das hat vor allem was damit zu tun, wie sie mit meinen Grenzen umgegangen sind. Und als Kind lernt man also Grenzen kennen, das Verteidigen, das Benennen. Und das ist sowas von zu kurz gekommen in meiner Familie. Also die Wahrnehmung ist nicht das Problem, aber das Erlebnis, wie andere Menschen auf eigene Grenzen reagieren, das hat bei mir als Kind scheinbar nicht stattgefunden. Das heißt, ich bin es gewöhnt, wenn ich meine Grenzen anspreche, oder ich war es gewöhnt, dass Menschen die definitiv übergehen werden. Und dann gibt es so viele andere Muster, die dann eingreifen, wie zum Beispiel Schuldzuweisung. Also wer ist zum Beispiel schuld, wenn jemand missbraucht wird? Also da gibt es wirklich so viele Dinge, die da in meiner Familie stattgefunden haben oder dann später, als ich erwachsen war. Genau, also es gibt noch zwei Vorfälle in meinem Erwachsenenleben, wo man von ganz klaren sexuellen Missbrauch sprechen kann. Und dann gibt es verschiedene übergriffige Situationen innerhalb von Beziehungen. Und das Ganze kann man so zusammenfassen, dass mein Leben eben so ein Erlernen von diesen Grenzen zeigen und vor allem Grenzen auch verteidigen betrifft. Ja, ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man solche Dinge erfahren hat oder verarbeiten muss, dann glaube ich, ist das Schwierigste nicht nur das Vergessen oder Verarbeiten, sondern dafür sorgen, dass sowas nie wieder passiert und sich dann mit dem, was man erfahren hat, wohlfühlen.
Wie hast du das geschafft? Das ist so bewundernswert.
Ich weiß es ganz oft nicht. Ich frage mich dasselbe. Sehr oft. Ich weiß, dass ich sehr viele Dinge erlebt habe, die andere Menschen vielleicht sogar zerbrochen hätten. Und ich bin manchmal stolz darauf, dass ich es trotzdem geschafft habe. Und auch wenn ich echt nicht immer einfach bin, auch innerhalb von Beziehungen, bin ich nicht immer die einfache, unkomplizierte Person oder der Part. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin ein relativ netter und offener Mensch. Und eine Theorie, an die ich zumindest glauben möchte, ist, dass ich sehr schnell als Kind schon lernen musste, mir so meine Insel zu schaffen. Und meine Insel war eine Idealvorstellung, wie Dinge sein sollen. Und also man kennt ja zum Beispiel das Klischee, man möchte immer viel besser werden, eine bessere Mutter werden, als man dasselbe vielleicht erlebt hat, wenn es denn schlecht war. Und das jetzt mal so im Vergleich. Also ich habe immer einen Maßstab gehabt, an dem ich mich richten möchte, und das war definitiv nicht der, den ich erlebt habe. Und auch wenn ich manchmal noch Fehler in meinem Leben mache, möchte ich den einfach folgen. Genau. Ich glaube, das ist so mein Antrieb. Meine Moralvorstellung, meine Ideale, die ich da so hochhalte oder will.
Danke, dass du das erzählt hast und da auch so offen bist und ja, diese wirklich schlimmen Erlebnisse, ja, ich würde gerne was Tolles sagen, aber ich weiß nicht was, ich finde obviously unfair, was dir passiert ist, was deiner Schwester passiert ist. Ich hoffe, dass heutzutage damit anders umgegangen wird, wenn Kinder solche Anzeichen zeigen und auch sogar was sagen. Ja. Und ich freue mich total für dich, dass du dieses Grenzen setzen gelernt hast und da diesen Schritt gehen konntest. Ich stelle es mir nicht leicht vor.
Ja, also so alt bin ich ja noch nicht, 33, und ich arbeite immer noch daran und ich weiß nicht, ob das ein Lebensprojekt bleiben wird. Ich glaube, mir ist noch wichtig, ich versuche es mal in Worte zu fassen, aber ich will noch etwas für Betroffene irgendwie auf den Weg geben. Weil das bei mir scheinbar in so jungen Jahren passiert ist und niemand das jetzt zu 100% beantworten kann, was passiert ist, will ich nur sagen, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, sich nicht daran aufzuhalten, zu klären, was und wer, wenn man es nicht unbedingt kann. Und sich halt immer wieder auf die persönliche Gesundheit zu konzentrieren. Also zum Beispiel hat bei mir das Ganze dazu geführt, dass ich mich von meiner Familie abgewandt habe. Nicht, weil jede Person einzelne Täterin war, aber ich einfach festgestellt habe, wenn man zum Beispiel etwas totschweigt, hat das ganz viel mit Täterschaft oder Mitschuld, ich weiß gar nicht mehr, wie man es ausdrückt, aber hat sehr viel damit zu tun, und Selbstschutz bedeutet manchmal eben auch, so krasse Grenzen zu ziehen, wie den Kontakt zur Familie zu vermeiden oder zu meiden oder abzubrechen. Und genau, also ich will jetzt nicht für Egoismus sprechen, aber manchmal muss man halt harte Wege gehen, damit es einem selber besser geht. Man sollte sich einfach nicht mit Fragen aufhalten, die man nicht beantworten kann. Sondern die einzige Antwort sollte halt so heißen, persönliche Gesundheit und Glück.
Ich finde, das waren extrem wichtige Worte. Ich fand es total schön, diese Folge mit dir aufzunehmen. Vielen, vielen Dank.
Bitte.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.